Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, wir grüßen Sie alle ganz herzlich zur Bibelstunde und freuen uns, dass Sie wieder gekommen sind, mit uns auf Gottes Wort zu hören. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Epheser. Da ermuntert Paulus uns. Ein erstes Lied singen wir miteinander, die Nummer 18. Die Nummer 18, Gott ist gegenwärtig, wir singen die Strophe 1 bis 4. Nummer 18, die Strophen 1 bis 4. Der Psalm, der über diese kommende Woche steht, ist der Psalm, oder nehmen wir den Psalm 96 und wir beten jetzt miteinander einige Verse aus diesem Psalm. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt, singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Ihr Völker, bringet da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn mit heiligen Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt. Und zu diesem Psalm passt ganz wunderbar ein Lied aus unserem Liederbuch Majestät, herrliche Majestät, die Nummer 39. Wir singen das Lied Nummer 39. Wie gut, dass wir das so singen dürfen. Jesus ist Herr, keiner wie er. Betet ihn an. Wir beten miteinander. Und Herr Jesus, dir gebührt alle Ehre. Dir gebührt unser Lob. Und wir bringen dir unseren Dank, dass du unser Herr bist, dass du unser Erlöser bist, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen und dass du einmal wiederkommen wirst, um dein Werk zu vollenden. Wir danken dir auch, dass du jetzt hier mitten unter uns bist. Öffne unsere Herzen für dein Wort und danke, dass du redest, dass dein Wort lebendig ist. Amen. Kennen Sie Herzenssachen? Herzenssachen, das sind Dinge, die uns unter den Nägeln brennen oder das sind Dinge, die unser innerstes Anliegen sind. In der Bibel gibt es auch viele Herzensdinge und ich meine damit jetzt zum Beispiel die Dinge, die Jesus in unser Herz hineinlegen und formen möchte, damit wir ihm ähnlich werden. Letztes Jahr habe ich schon einmal unter diesem Thema eine Bibelstunde gehalten, das auf Jesus ausgerichtete Herz. Heute geht es um das Thema Gottesfurcht. Gottesfurcht. Wenn wir diese Worte hören, was denken wir wohl dann? Finden wir es herausfordernd, fast ein bisschen beklemmend? Denken wir, ja, ich weiß, dass es wichtig ist, aber die Liebe ist doch noch größer und wichtiger. Kommen wir noch drauf. Oder vielleicht ist der Begriff auch etwas wenig fassbar, zu vielschichtig. Vielleicht denken wir sogar an eine Neigung zur Gesetzlichkeit, zur Enge. Auf jeden Fall nicht an Freude zuerst, oder? Wem es auch so geht, dem empfehle ich, was ich gemacht habe. Ich habe einfach die Konkordanz genommen und mal geschaut, wo überall in der Bibel was zum Thema Gottesfurcht, Gottfürchten steht. Und ich sage es Ihnen, das war viel. Das geht nämlich im ersten Buch Mose los, geht weiter. Fast in jedem Bibelbuch findet man was dazu, über die Propheten, die Evangelien, die Apostelbriefe, ja sogar in der Offenbarung. Ist Gottesfurcht wichtig. Und deswegen kann ich natürlich heute nicht alles ansprechen, aber ich habe einfach auch Schwerpunkte genommen. Unter anderem bin ich auch der Frage nachgegangen, ja, Gott fürchten und Gott lieben, wie passt das zusammen? Das Wort, das dieser Bibelstunde zugrunde liegt, steht in Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Dieser zweite Teil ist in anderen Übersetzungen zum Beispiel so zu lesen. Richte mein Herz darauf, deinen Namen zu fürchten. Oder einige mein Herz zur Furcht deines Namens. Und so lautet mein Thema heute, das gottesfürchtige Herz. Und bevor ich darauf eingehe, was Gottesfurcht eigentlich bedeutet, möchte ich gerne mit Ihnen einen groben Streifzug durch die ganze Bibel machen. Naja, nicht ganz. Unter der Überschrift vom Segen der Gottesfurcht. Und weil es eben so viele Bibelstellen gibt, werde ich auch so einige mehr zitieren. Und wer auch immer sich gern Notizen macht, das wird dann zu viel. Und dann habe ich einfach die Bibelstellenliste mit den Punkten gemacht. Wen es interessiert, der darf sich das am Schluss dann mitnehmen. Ja, viele Männer und Frauen der Bibel, starke und auch in sich schwache, wurden als gottesfürchtig bezeichnet. Und ihre Gottesfurcht, die zeigte sich zum Beispiel durch Gehorsam, durch Klugheit und Weisheit, durch einen trotzdem Mut, trotz allen eigenen Ängsten und Sorgen, durch eine Hörbereitschaft auf Gott oder Empfangsbereitschaft für das Leiten vom Heiligen Geist. Die Gottesfurcht ließ einen Noah im Glauben und Gehorsam die Arche bauen. Und so konnte Gott ihn im Gericht zu einer großen Rettungsaktion gebrauchen. Die Gottesfurcht ließ einen Josef vor der Verführung fliehen. Aber sie brachte ihn auch ins Gefängnis. Doch dort musste jeder auch anerkennen, der Herr ist mit Josef. Die Gottesfurcht gab den Hebammen Mut, dem Gebot des Pharaos zu widersetzen und Gott mehr zu gehorchen. Und Gott segnete sie dafür. Die Gottesfurcht ließ den jungen König Asa Mut finden, die fremden Altäre und Götzenbilder zu zerstören und zu tun, was Gott gefiel. Die Gottesfurcht ließ einen Daniel unter Gefahr, die unreinen Speisen beim König abzulehnen. Und zu einem Mann werden, den Gott ins Vertrauen zog, dem Gott seine Pläne offenbarte. Gehen wir rüber ins Neue Testament. Die Gottesfurcht ließ Simeon vorbereitet sein für die Leitung durch den Heiligen Geist, dass er den Erlöser, Jesus, sehen durfte. Die Gottesfurcht machte Lydias Herz bereit, dass Gott es auftun konnte. Und so entstand die Gemeinde in Philippi. Das war ein Streifzug. Und ich glaube, man sieht jetzt schon daran, bei diesen wenigen Personen, was die Bedeutung von Gottesfurcht ist und welch ein Segen darauf liegt. Es gibt nämlich in der Bibel sehr viele Segensverheißungen und Zusagen, die sich explizit auf die richten, die Gott fürchten, an die Gottesfürchtigen. Ich habe hier einmal einige aufgelistet, es gibt noch viel mehr. Es ist einmal die Zusage der Wegweisung. Wir lesen im Psalm 25, Vers 12. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird in den Weg weisen, den er wählen soll. Oder zwei Verse weiter lesen wir was von Vertrautheit oder Freundschaft mit Gott. In Vers 14 lesen wir, Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Eine wunderschöne Zusage ist auch Psalm 115, Vers 13. Gottes Segen nämlich, egal ob sie klein oder groß sind. Dort steht, er segnet, die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Und interessant, dass die Kleinen zuerst genannt werden. Da ist auch die Segenszusage von Gottes Wohlgefallen auf unserem Leben. Und das ist wahrlich ein großer Segen. Im Psalm 147 steht, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Gottes treues Erbarmen. Psalm 103 kennen Sie alle. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Gebetserhörungen, er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, lesen wir da. Gott erkennen, Gott kennen dürfen, Gott immer besser kennenlernen dürfen. Das lesen wir in Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sicher sollte der Segen nicht unsere erste Motivation sein, Gott zu fürchten. Aber es lässt uns doch aufhorchen und fragen, was ist es mit der Gottesfurcht, dass sie so unter dem Gefallen Gottes, so unter seinem Segen steht? Und dann komme ich jetzt zu dieser Frage oder zu diesem Punkt. Was bedeutet denn Gottesfurcht? Ich wollte sie erst ein bisschen zurufen lassen, aber ich höre leider sehr schlecht. Ich kann das dann meistens nicht so gut verstehen. Aber sicherlich kommen Ihnen auch so Gedanken dazu. Man könnte die Gottesfurcht mit einigen Merkmalen umschreiben, aber zuvor gebe ich Ihnen noch eine sehr kernige Definition von Pastor Jürgen Fischer. Der hat nämlich geschrieben, Gottesfurcht ist das Gegenmittel gegen Dummheit, Eigenwilligkeit und Angst. Angst auch, denn wer Gott fürchtet, braucht sich nicht mehr von Menschen fürchten. Ja, Merkmale der Gottesfurcht, ganz grob können wir sagen, Gottes Heiligkeit kennen. Ich muss das ein bisschen weiter nach hinten machen, weil sonst komme ich da immer dran. Gottes Heiligkeit anerkennen, um Gottes Heiligkeit wissen und ernst nehmen, Gottes Autorität anerkennen, seinen Willen ernst zu nehmen, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott haben, aber auch seine Liebe und sein Erlösungswerk ernst nehmen. Ich habe eine Definition von Marco Lessmann mal gefunden, die fand ich sehr interessant und wichtig, obwohl mir ein bisschen was drin fehlt, aber sie war sehr gut. Er hat geschrieben, Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit. Da ist nichts Oberflächliches. Sie ist verbunden mit einem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet Und da steht Wunsch und nicht Druck. Ist auch wichtig. Und verbunden mit dem Wunsch, seinen Willen, seine Ehre über alles zu stellen. Gottesfurcht. Ja, Gottesfurcht ist die uns gebührende Haltung unserem Gott gegenüber, seinem Wesen und seinen Taten gegenüber. Gottes Autorität, Herrlichkeit, auch dass er der Richter ist, unbestechlich, dass er der Schöpfer ist, der Geber, der Erhalter und auch der Nehmer des Lebens, dass er der Vater ist durch Jesus Christus, dass Jesus in einer unendlichen Liebe und die Erlösung geschaffen hat für uns. Und dann überhaupt die ganzen Ratschlüsse und der Heilsplan Gottes durch die ganze Bibel, wie sich das da durchzieht wie ein roter Faden. Das lässt uns staunen und tief ehrfürchtig davor stehen. Es ist eine Ehrfurcht, die mit Liebe und Vertrauen einhergeht. Mit Hingabe und dankbarem sich Gott überlassen. Und ich glaube, das ist uns auch klar. Das ist nicht nur eine Haltung. Gottesfurcht ist immer Haltung und Tat zusammen. In der Bibel finden wir jetzt wieder viele Bibelstellen dazu, die was von dieser Lebensweise, von diesem Tun, das aus der Gottesfurcht geboren wird, widerspiegeln. Das erste ist natürlich der Gehorsam. Ist auch so ein Markenzeichen der Gottesfurcht, aber nicht nur der Gottesfurcht, da kommen wir später drauf. Der Wunsch, Gottes Willen zu tun. Das ist auch eine vertrauensvolle Abhängigkeit von Gott. Und das sehen wir zum Beispiel auch an Jesus. Er hat nämlich gesagt, ich kann nichts von mir aus tun. Das, was ich sehe beim Vater, das tue ich. Dann eine echte Sehnsucht, ein Verlangen nach Heiligung, die Sünde kennen und hassen. In Sprüche 8, Vers 13 steht, die Furcht des Herrn hasst das Böse. Ein wichtiger Punkt, auch die Freiheit von einer falschen Furcht bedeutet Gottesfurcht, nämlich die Freiheit von Menschenfurcht. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, hat Jesus mal gesagt. Fürchtet euch vor dem Gott im Himmel, der Leib und Seele töten kann. Dann Gott ehren, Gott die Ehre geben. In dem Wort Ehrfurcht steht ja auch das Wort Ehren mit drinne. Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, sondern deinem Namen gibt die Ehre. Und Paulus sagt einmal, die Gottesfurcht ist eine Motivation, um hinzugehen und Menschen für Jesus zu gewinnen. Da lesen wir in 2. Korinther, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Demut, auch ein Kennzeichen der Gottesfurcht. Und auch das Vertrauen. Der Psalm 112, wer den mal gerne durchstudieren will, spricht von dem Segen der Gottesfurcht. Und da lesen wir in Vers 7, der Gottesfürchtige, sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Das wünschen wir ja auch und so sehr, dass wir festes Vertrauen haben können. All das, was hier aufgezählt ist, ist wichtig, aber es dient nicht dazu, um irgendwas bei Gott zu verdienen. Denn die rechte Gottesfurcht, die weiß zutiefst sich auch abhängig von Gottes Gnade. Wir kommen noch drauf. Aber sie weiß auch, du Gott, du bist es würdig, dass wir dich ehren mit unserem Leben. Vielleicht in aller Schwäche, aber doch von Herzen. Vielleicht vermissen Sie schon eine Bibelstelle, die etwas schwierig erscheint, nämlich aus Philipper 2, Vers 12 und 13. Dort lesen wir, dass Paulus die Philipper aufruft, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ein merkwürdiges Paradoxon. Aber diese scheinbaren Gegensätze machen eins deutlich. Jesus weiß, dass wir eigentlich nicht selbst zum Guten fähig sind? Oder haben Sie schon mal versucht, einen ganzen Tag lang gütig, liebevoll, barmherzig, sanftmütig zu sein? Das klappt wahrscheinlich vielleicht in einer selbstgewählten Berghütte alleine. Nein, Jesus will es durch seinen Geist in uns wirken, das Gute. Und zwar das Wollen und das Vollbringen. Und ich bete manchmal, wenn mir etwas sehr Mühe macht, zu Jesus und sage, schaff du in mir das Wollen und das Vollbringen, Herr. Und Jesus tut es in einem geheimnisvollen Ineinanderwirken mit unserem Gehorsam und unserer Gottesfurcht. Sie kennen vielleicht alle die Strophe aus dem Lied Lobet den Herrn von Paul Gerhardt. Treib unseren Willen, dein Wort zu erfüllen. Hilf uns gehorsam wirken deine Werke. Und wo wir schwach sind, da gib du uns Stärke. Lobet den Herrn. Und so ist mir es wichtig, bei allem Ernst, wo wir auch nach der Gottesfurcht trachten wollen. Es gilt doch, Gott will nicht unsere Perfektion. Er will unser Herz. Gott will nicht unsere Perfektion, sondern unser Herz. Ja, könnte man jetzt aber noch fragen, da gibt es doch bestimmt einen Unterschied zwischen Altes Testament und Neues Testament. Und in gewisser Weise stimmt das, denn der Heilige Geist ist ja erst seit Pfingsten ausgegossen. Aber wir finden auch beides schon im Alten Testament. Und zwar unterscheiden die Ausleger zwei Arten von Gottesfurcht, nämlich die knechtische Furcht und die kindliche Furcht. Also nicht kindisch, sondern kindliche Furcht. Das hat schon Augustin gesagt mit seinen Worten hier. Der fürchtet Gott knechtisch, der da fürchtet, Gott kommt. Aber der fürchtet Gott kindlich, der da fürchtet, Gott könnte gehen. Die knechtische Furcht, die sich in der Furcht vor Strafe äußert und er von Gott wegtreibt, das sehen wir schon bei Adam, der hat sich vor Gott versteckt. Eine kindliche Furcht, die zieht uns näher zu unserem Gott, denn ein Kind, das möchte schon aus Zuneigung seinem Vater gefallen. Ja, und im Problemfall, da fürchtet es den Schatten, der auf diese Beziehung fallen könnte. Andere Ausleger schreiben eher von einer sündigen Gottesfurcht und einer rechten Gottesfurcht. So kann man es auch unterscheiden. Die sündige Gottesfurcht, die Angst vor der Entdeckung hat. Und die rechte Gottesfurcht, die zu Gott zieht in ehrfürchtiger Liebe. Und so merken wir jetzt immer wieder schon, dass Gottesfurcht und Gottesliebe zusammengehen. Und da singen wir jetzt ein Lied, wo es zumindest in der ersten Strophe schon richtig erkennbar ist, das Lied Nummer 29, Schönster Herr Jesus. Lied Nummer 29, Schönster Herr Jesus, wir singen die erste und die letzte Strophe. Und bei der Schönheit von Jesus dürfen wir an alles denken, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Gnade, seine Macht, sein Sitzen auf dem Thron, was auch immer. Schönster Herr Jesus, erster und letzte Strophe.
Thank you.
das war der erste Teil mit vielen Bibelstellen, aber Sie merken schon, wie reich das Thema auch ist. Jetzt kommt ein weiterer Punkt, Gottesfurcht und Liebe. Die Gott fürchten und Gott lieben. Wie geht das zusammen? Wir kennen ja alle den Vers aus 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ist das ein Widerspruch jetzt zum Vorhergesagten? Wenn man den Zusammenhang anschaut, dann sieht man, dort geht es um die knechtische Furcht. Da geht es nicht um die kindliche Furcht, die Ehrfurcht, die liebende Ehrfurcht vor dem Vater. Denn wenn wir die Bibel anschauen, Gottes Furcht und Gottes Liebe gehören ganz eng zusammen. Ich habe mal einen ganz schlichten, einfachen Vergleich gebracht und den darf man auch nicht zu sehr überreizen. Ich habe an ein U-Rohr gedacht. Das U-Rohr kennzeichnet sich aus, dadurch aus, dass es gebogen ist nach unten. Das Wasser ist dann, wenn unten ein durchgängiger Durchfluss ist, ist dann logischerweise auf beiden Seiten gleich. Jetzt können wir es so vergleichen. Sagen wir mal links die Gottesfurcht, rechts die Liebe zu unserem Gott. Und klar ist auch, wenn die so zusammengehören, dann ist es auch so, wenn das eine abnimmt, nimmt das andere auch ab. Was sind denn solche Lecks, dass da das Wasser rausfließen könnte? Da kommen wir gleich noch drauf. Das gibt es, das was abnimmt. Dass die Liebe zu unserem Herrn abnimmt, lau wird. Dass die Gottesfurcht uns nicht mehr so wichtig ist. Vielleicht merken wir, dass es irgendwie nicht stimmt. Und was jetzt gar nicht geht, ist, dass wir es mit Druck versuchen. Also jetzt strenge ich mich aber an und jetzt muss da doch was rein. Dann geht es vielleicht auf der linken Seite hoch, aber vom Druck geht es dann rechts runter. Da wird die Liebe klein, denn das ist Leistung, das ist anstrengend. Und die Gottesfurcht, das wird vielleicht eine knechtische Furcht, aber nicht die gute Gottesfurcht. Wir brauchen eher jemanden, der uns füllt mit Gottes Furcht und Gottes Liebe. Und wer, das sagen wir gleich, kommen wir gleich noch drauf. Ja, ich dachte auch so an die Epheser Christen, wo Jesus ja sagt, die erste Liebe hat abgenommen. Wo ist die erste Liebe hin? Warum wird die Liebe in vielen erkalten, so sagt Jesus auch mal. Warum werden Christen, die mal brennend für Jesus waren, auf einmal lau und unzufrieden? Ist es nicht so, dass wo die Liebe das Brennen abnimmt, dann nimmt auch die Gottesfurcht ab? Man macht vielleicht Kompromisse mit Dingen, die nicht unter Gottes Wohlgefallen stehen. Man nimmt es halt nicht mehr so genau. Man möchte nicht mehr einseitig und weltfremd sein und dann lässt man sich auf Grauzonen ein und irgendwann wird es Anthrazit und man weiß nicht mehr, wann das Schwarz anfängt. Beim Wort Gottes fängt man an auszuwählen, was für einen noch Relevanz hat. Die Furcht, Gott betrüben zu können, diese heilige, liebende Ehrfurcht, die nimmt ab und damit auch die brennende Liebe zu Jesus. Gottes Furcht, die lässt unsere Liebe zu Gott tiefer und ehrfürchtiger werden. Die Gottesfurcht lässt unsere Liebe tiefer und ehrfürchtiger werden. Und die Liebe zu Jesus macht aus unserer Gottesfurcht eine heilige, staunende und hingegebene Ehrfurcht, die zur Anbetung führt. Vielleicht leiden wir darunter, dass das innere Feuer für Jesus nicht mehr so brennt. Vielleicht ist uns irgendwie schmerzlich bewusst, dass unsere Liebe und Hingabe nicht mehr so ist, wie sie schon mal war. Vielleicht sehnen wir uns danach, dass Jesus in uns das Feuer neu entfacht. Dann dürfen wir bitten, dann dürfen wir Jesus bitten, das zu erneuern. Wir dürfen bitten um eine neue tiefe Dankbarkeit und Ehrfurcht und Gottesfurcht. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ein kurzes Wort noch zu Gott, zu Neubelebung oder Erweckung. In der Bibel und in der Kirchengeschichte ist eine Neubelebung immer einhergegangen mit einer neuen, tiefen Gottesfurcht. Bei Martin Luther, kennen Sie bestimmt auch, finden wir auch diese Verbindung. Nämlich in seiner Grundlogik zu den Erklärungen, zu den Geboten, fängt er immer an, was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben. Also er hat das auch so zusammengenommen. Ohne Liebe, da verkommt unsere Gottesfurcht zur Gesetzlichkeit und zur knechtischer Furcht, ja vielleicht sogar zur Fassade. Denn Paulus sagt, ohne Liebe ist alles nichts. Aber ohne Gottesfurcht ist unsere Liebe zu Gott eher selbstbezogen, vielleicht noch eine Wohlfühlliebe. Da wird das, was eigentlich ein großer Glaubenstrost sein sollte, nämlich dass Gott unser Herz kennt und versteht, das wird verdreht in einen Gott, der alles versteht und alles duldet. Und das kann nicht die Liebe sein, von der Jesus redet. In Johannes 14, Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Jemand sagte dazu, der Gehorsam ist Gottes Liebessprache. Und es ist einfach so, die von Gott gewirkte Liebe und Gottesfurcht, die von Gott gewirkte Liebe will von Herzen gerne in der Gottesfurcht leben, weil sie den verehrt und liebt, den sie auch anbetet. Gottesfurcht und Liebe. Das größte Vorbild sehen wir in Jesus. Ja, auch Jesus hatte Gottesfurcht. Und zwar eine tiefe Gottesfurcht im Blick auf seinen Vater. Alles, was er tat, das tat er aus tiefer Liebe und Ehrfurcht vor seinem Vater. Das zeigte sich auch in seinem Gehorsam. Oder im Hebräerbrief lesen wir es. Da schreibt der Herr Schreiber, er, Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tode retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Auch eine alttestamentliche Prophetie auf Jesus hin spricht davon, dass Jesus mit Gottesfurcht erfüllt sein wird, nämlich Jesaja 11, eine Verheißung auf den kommenden Messias, der Jesus ist. Da lesen wir, auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Der Heilige Geist ist also ein Geist der Gottesfurcht. Und wenn der Geist Gottes in uns Raum hat, dann wird Gottesfurcht auch sichtbar und eine tiefe Liebe zu Gott. Ja, so viel zu dieser Frage, wie geht Gottesfurcht und Gottes Liebe zusammen? Sie gehören zusammen. Ein weiterer Punkt stellt sich natürlich jetzt die Frage, ja, wie bekommen wir jetzt Gottesfurcht? Wie kommt Gottesfurcht in unser Leben? Wie kann Gottesfurcht in uns wachsen? Sollen wir uns jetzt zusammenreißen und jetzt immer tun, was recht ist, was Gott gefällt, ein heiliges Leben führen? Wir wissen alle, dass das so nicht geht. Wäre schnell wieder die knechtische Gottesfurcht, wenn überhaupt. Aber wie dann? Und jetzt komme ich auf etwas sehr Ermutigendes zu sprechen. Wir lesen das in Jeremia 32, wo Gott den neuen Bund, also das Neue Testament, den neuen Bund ankündigt, der ja durch Jesus und sein Blut am Kreuz geschlossen wurde. Auch wenn Israel zunächst hier in der Stelle angesprochen wird, gilt dieses Wort auch uns. Wir lesen dort, Gott sagt, ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablasse, ihnen Gutes zu tun und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Gottesfurcht ist ein Gottesgeschenk. tiefe, liebende, heilige Ehrfurcht vor Gott ist eine Gabe von Gott. Ich finde, das macht Mut. Und das lässt uns auch nicht nur denken, dass Gottesfurcht was Wichtiges ist. Sie wird dadurch umso kostbarer und begehrenswerter. Und einen Grund nennt Gott hier auch, dass sie nicht von mir weichen. Ja, das war von jeher Gottes Anliegen. Das Anliegen seiner Liebe, in Gemeinschaft mit uns zu leben. Er will nicht von uns weichen, das hat er versprochen. Aber er will uns auch ausrüsten, dass wir auch bei ihm bleiben können. Und wie legt er die Gottesfurcht in unser Herz? Auch durch den Heiligen Geist. Der Geist ist ein Geist der Ehrfurcht, der Gottesfurcht und ein Geist der Liebe. Wie bekommen wir Gottesfurcht? Ein zweiter Punkt dazu. Gottesfurcht wächst durch erfahrene Gnade. Gottesfurcht und Gnade gehören auch zusammen. Wir lesen im Psalm 130, denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Sie kennen bestimmt alle das Lied Amazing Grace. Und die zweite Strophe fängt so an. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Wenn wir erkennen, dass wir Sünde in unserem Leben haben, dass wir schuldig geworden sind vor Gott, und wer will sich da ausnehmen? Dann dürfen wir Jesus am Kreuz anschauen, zu ihm kommen und immer wieder neu glauben. Das, was dort geschehen ist, das tat er für mich. Jesus hat wirklich alles gesühnt und alles vollbracht. Es hat ihm alles gekostet, sein Leben. Er tat es aus Gehorsam dem Vater gegenüber und aus Liebe zu uns. Und nun darf ich immer kommen und ihm meine Schuld bringen. Und er vergibt und schenkt Frieden. Wer das erlebt, der kann nicht anders, als diesen Herrn im ehrfürchtigen und dankbaren Staunen anzubeten. Jesus am Kreuz anschauen. Das kann man zum Beispiel auch mit Versen aus Jesaja 53 machen. Das ist ja eine Prophetie auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dort lesen wir, fürwahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Vielleicht kennen Sie auch das, dass es sehr hilfreich sein kann, hier bewusst den eigenen Namen einzusetzen, denn es gilt für jeden von uns ganz persönlich. Und so machen wir jetzt eine kurze Zeit der Stille, und wenn Sie möchten, dann können Sie jetzt in der Stille Jesus sagen, was Sie belastet, was Sie vielleicht mitgebracht haben an Lasten, vielleicht auch an Schuld, und bitten ihn um Vergebung. Und danach können Sie gerne still diese Verse beten und in den Lücken Ihre Namen einsetzen. Wer das von Herzen glaubt und ehrlich so vor Gott kommt, der darf es auch neu fassen. Der Herr warf alle deine Last, alle deine Schuld, alle deine Sünde auf ihn. Du musst sie nicht mehr tragen, du darfst Frieden haben. Nichts trennt dich mehr von ihm, es ist vergeben. Die Notwendigkeit eines solches Opfers, aber auch diese unendliche Größe seiner Liebe und Gnade, lässt uns in uns diese ehrfürchtige, liebende Gottesfurcht wachsen. Jetzt habe ich noch drei ganz kurze Punkte. Wie bekommen wir Gottesfurcht? Wie wächst Gottesfurcht? Gottesfurcht wächst durch das Wort Gottes, durch das Lesen und Hören auf Gottes Wort, weil wir darin Gott sehen, seinen Willen, weil der Heilige Geist das Wort lebendig macht. Und wir dürfen als nächsten Punkt auch um Gottesfurcht beten. Gottesfurcht wächst durch das Gebet. Und wir dürfen da auch um eine echte Gottesfurcht bitten. Erhalte mein Herz bei den einen, dass ich deinen Namen fürchte. Einige mein Herz zur Furcht deines Namens. Und damit bittet David ja eigentlich um ein ungeteiltes Herz. Gottesfurcht und liebende Ehrfurcht, das kann man nicht halbherzig. Kurt Schneck sagte kürzlich, ein geteiltes Herz verdirbt alles. Und so dürfen wir es auch machen wie David, der sicherlich um seine Schwachheiten und Versuchlichkeiten bestens Bescheid wusste. Wir dürfen wissen, ich brauche auch Gott dazu und beten, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Schenke du das ungeteilte Herz, das dich fürchtet, ehrt und liebt. Gottes Furcht wächst auch, indem wir lernen, in Gottes Gegenwart zu leben. Von Mose heißt es in Hebräer 11, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Mose, der Freund Gottes, so wurde er auch genannt in der Bibel, der seine Menschenfurcht durch die Gottesfurcht überwand, der lebte in dem Bewusstsein, dass Gott da ist. Dass Gott, und er handelte und glaubte, als könne er Gott sehen, obwohl er auch für ihn nicht sichtbar war. Gott ist gegenwärtig, er ist da, er ist hier. Mit diesem Wissen wächst auch Gottesfurcht. Aber es wächst nicht nur Gottesfurcht allein, sondern mit diesem Wissen wächst auch das Vertrauen. Er ist da. Da können wir nicht nur Versuchungen überwinden, sondern da schrumpfen auch unsere Sorgen. Er ist da, gegenwärtig. Da blüht Liebe und gedeiht Glaube. Und da wächst auch der Wunsch, diesem treuen Gott nahe zu bleiben und ihm gerne mit Gehorsam zu dienen. Und ich schließe mit Worten von Pfarrer Gerhard Weinreich, die ich in einer ERF-Andacht las. Er ist das größte Glück unseres Lebens, wenn wir ihn fürchten und lieben. Wir beten noch. Und Herr Jesus, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wo wir stehen innerlich. Und danke, dass alles offen vor dir ist und wir dir nichts verbergen müssen. Du weißt, wo vielleicht unsere Liebe arm geworden ist. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du sie erneuerst in unserem Herzen. Und dass du uns dieses ungeteilte Herz schenkst für dich, dass wir in tiefer Ehrfurcht vor dir leben. Dass wir nach einem Leben suchen, das dir gefällt, weil du es wert bist, weil du es würdig bist und weil wir dich lieben. Danke, lieber Herr, dass du um unsere Schwachheiten weißt, aber du hast uns deinen Heiligen Geist geschenkt. Danke, dass du in uns lebst und wirken wirst. Danke auch für diesen Sonntag und danke, dass du bei uns bist, auch in der kommenden Woche. Amen. Und jetzt können wir ja noch dieses Lied singen, Nummer 65, Amazing Grace, also O Gnade Gottes, wunderbar. Lied Nummer 65, O Gnade Gottes, wunderbar. Thank you. Ihm gebührt die Ehre. Und gehen Sie unter dem Segen Gottes in diese neue Woche. Der Herr segne Sie und behüte Sie. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.